Siebentes Buch. Doch eines Tags in der Vasanta-Zeit, als an den Mangobäumen silberne Gezweige schaukelten, im Lenzeskleid die Erde prangte, die Prinzessin saß im Garten an dem glänzend hellen Strom, in dessen Spiegel, wie dahin erglitt, umrahmt von Lotosknospen, sich so oft in glücklicheren Tagen nun vorbei, gespiegelt süßer Liebe Händedruck, der Lippen zärtliche Vereinigung. Blass war ihr Antlitz von des Kummers Last, die zarten Wangen eingefallen und der Lippen holder Schwung vom langen Leid herabgezogen, ihres Haares Pracht verhüllt wie Witwen tun, nichts trug sie mehr von Schmuck, ihr einfach weißes Trauerkleid hielt kein Juwel zusammen auf der Brust. Langsam und leidvoll schritten jetzt dahin die kleinen zarten Füße, die doch einst den Gang des Rehs gehabt, die Leichtigkeit des fallenden Rosenblatts in alter Zeit, als liebend seine Stimm ihr noch getönt. Und ihre Augen, leuchtend einst so hell von Lieb, als schien aus tiefster Finsternis hervor der Sonne Licht und hellte auf der Nächte Frieden und des Tages Glanz, jetzt ohne Glanz und ziellos wandernd, kaum bemerkten sie des Frühlings knospend nahen, so waren schleiernd über sie gesenkt die seidnen Wimpern. In der einen Hand hielt einen Gürtel sie, mit Perlen reich gestickt, Sitartas Gürtel, den sie seit der Nacht, wo er geflohen, wie einen Schatz bewahrt. O bittre Nacht, auf die gefolgt so mancher tränenreiche Tag! Wann war so grausam Liebe je zu lieben, wo sie, erst zu enden mit des Lebens Ziel, sich selbst versagte? Mit der andern Hand führt ihren kleinen Sohn sie, jenes Pfand, das ihr Sitarta ließ, ein Knabe, schön wie Götter sind, mit Namen Rahula, jetzt zählt er 7 Jahr. Er trippelte vergnügt zur Seite seiner Mutter hin und sah mit leichtem Kinderherzen, wie der Lenz mit Knospen alle Welt bedeckt. So wandelten sie hin am Lotosteich, mit hellem Lachen streute Rahula ins Wasser Reis und fütterte damit die blau und roten Fische, während sie mit trüben Blicken sah, wie schnellen Flugs ein Schwarm von Kranichen die Luft durchstrich. Da seufzte sie: »Ihr Wanderflügler dort, wenn ihr da landet, wo mein treuer Herr verborgen weilt, sagt, dass Yasodhara fast stirbt vor Sehnsucht, ach, nach einem Wort von seinem Munde, einem Händedruck!« So spielt und seufzte Kind und Mutter dort, als eine Dienerin des Hofes kam und sprach: »Erhabne Fürstin, es sind hier von Süden kommend Handelsleute zwei, aus Hastinpur, ihr Nam ist Baluk und Ripusha, würd'ge Männer, weit gereist, her von des fernen Meers umrauschtem Strand. Sie bringen köstliche Gewebe mit, gestickt mit Gold, ein Wunder anzuschauen, viel Klingen, übergüldet und gewellt aus Stahl, dann Kupferschalen, Schnitzereien aus Elfenbein, Arzneikraut mancher Art und Spezereien, Vögel, unbekannt, die Schätze fremder Völker. Aber was zu Bettlerware alles dieses macht, dass er gesehen ward, berichten sie, dein Herr und unserer, dieses Landes Stern, Sitarta. Und sie haben ihn gesehen ganz nah von Angesicht zu Angesicht, ja, und sie haben kniend ihn verehrt im Staub des Antlitz, ihre Gaben fromm ihm dargebracht, denn was verkündet einst, das ist er nun geworden, allgeehrt, der weisen Lehrer, heilig, wundervoll, ein Buddha, der die ganze Welt befreit und alles, was da lebt, erlöset, durch die holde Rede, durch Erbarmen, noch viel unbegrenzter, als der Himmel ist. Und denk, er zieht hierher, verkünden sie. Da sprang in ihren Adern froh das Blut vor Freude, wie der Ganges springt, sobald der erste Bergesschnee an seinem Quell zerschmilzt. Schnell richtete sie sich empor und schlug zusammen ihre Hände, und mit Lachen, doch von Tränen überströmt, die von den Wimpern tropfend ihr Gesicht betauten, rief sie: »Schnell, ruf mir herbei die Handelsleute in mein Vorgemach! Wie eine ausgedörrte Kehle sich zu trinken sehnt, so lechzt mein durstig Ohr zu hören diese Kunde segensreich. Geh, führe sie herein und sage, wenn sie Wahrheit melden, will ich reich mit Gold die Gürtel ihnen füllen oder mit Juwelen, die selbst Königen den Neid erwecken könnten. Kommt euer auch herein, ihr meine Mädchen, denn ein reicher Lohn ist euer, wenn es Gaben reich genug noch gibt, zu zeigen meines Herzens Dank.« So kamen jene Handelsleute hin zum Lustpalast. Behutsam schritten sie mit bloßen Füßen auf dem goldenen Pfad, von allen Mädchen angestaunt und selbst erstaunt bewundernd jenes Hofes Glanz. Und als in der Prinzessin Vorgemach sie kamen, hörten eine Stimme sie, die zart und doch voll Eifers sie entzückt, mit zitternder Musik und sprach: »Weit her seid ihr gekommen, werte Männer, und ihr habt gesehen meinen Herrn. Ja, habt ihn angebetet, Buddha ward er ja, und heilig, allgeehrt, erlöst die Welt und zieht hierher. O sprecht! Wenn dieses war, so seid ihr Freunde meinem Hause und willkommen mir und teuer alle Zeit.« Da sprach Tripusha: »Ja, wir sahen ihn, den heilgen Meister Fürstin, haben auch vor seinen Füßen angebetet. Er, der nun als Prinz der Welt verloren ist, er ward als größer jetzt gefunden, denn der König König. Unterm Bodhibaum, an Phalgus Ufer, wurde jüngst vollbracht, was aller Welt Erlösung wirkt. Durch ihn, der aller Menschen Freund, der aller Fürst, dein doch zumeist erlauchte Herrin. Denn aus deinen Tränen und aus deinem Leid entsproßte aller Welt der süße Trost, das Wort des Heils, das unser Meister spricht. Ihm geht es wohl wie einem, der hinaus ist über alle Übel, wie ein Gott erhaben über irdisches Leid und Weh, von jener Wahrheit ganz durchleuchtet, die er aufgerichtet, güldenrein und klar. Und weiter, wie er Stadt für Stadt betritt, von jenen edlen Pfaden predigend, die uns zum Frieden führen, folgen ihm der Menschen Herzen, wie die Blätter sich im Winde sammeln, wie die Herde folgt dem, der die Weide kennt. Wir hörten selbst bei Gaia, in Trichnikas grünem Hain, die wunderreichen Lippen predigen und haben fromm in Andacht ihn verehrt. Er kommt, noch eh der erste Regen fällt.« So sprach er, und vor Freude meisterte zur Antwort den erregten Atem kaum Yasodhara: »So mög es wohl euch gehen, ihr würd'gen Freunde, jetzt und alle Zeit. Denn gute Nachricht bringt ihr, aber wisst ihr auch, wie alles dies gekommen ist?« Da gab ihr Baluk Nachricht, wie er den Talbewohnern war bekannt von jener Schreckensnacht des Kampfes, als die Luft verdunkelt war von feindlichen gespenstischen Schatten und die Erde bebt und Wasser schwollen unter Maras Grimm. Dann ferner, wie der Morgen glorreich kam, voll neuer Hoffnung strahlend für die Welt, und wie den Herrn man unter seinem Baum gefunden, von der Freude Licht verklärt. Doch Viele Tage, sprach er, lastete auf ihm der eigenen Erleichterung Bewusstsein, gleich wie goldne Bürde schwer, dass er des Zweifels Stürmen nun entrann und sicher landet an der Küste der Erkenntnis. Denn, so dachte sinnend lang der Herr, wie soll die Menschheit, die so fest an ihren Sünden hängt, am Sinnen trug, die irren Wahn aus tausend Quellen trinkt, die keine Lust zu sehen noch Kraft besitzt, des Fleisches Schlingen zu zerreißen, drin sie festgebunden liegt, wie soll sie wohl empfang die zwölf Nidanas, das Gesetz, das zwar Erlösung bringt, doch strengen Dienst verlangt, wenn Nutzen es gewähren soll. So scheut im Käfig sich der Vogel wohl hinauszufliegen durch das offene Tor. Da wäre leicht das Heil des Sieges uns entgangen, wenn auf Erden Buddha zwar den rechten Weg entdeckt, doch ihn zu schwer gefunden für des Menschen Fuß und ihn allein beschritten hätte, ungefolgt. Doch das Erbarmen unseres Herrn gab den Ausschlag. Damals eine Stimm erklang, wie schriller Schmerzensschrei, als ob die Erd in Wehen stöhnt. Nasyami ahambu, nasyati loka, jetzt fürwahr bin ich verloren, ich und meine Kreatur. Dann eine Pause, bittend gleich darauf ein Seufzer, von dem Westwind hervorgeweht. Srujatam Dharma Bhagwat, hoher Herr, lass dein Gesetz verkündet sein. Und bald gab Teil der Meister allem Volk an dem, was er erkannt, sah, wer zu hören reif und wessen Zeit zu hören noch nicht kam. So wie die Sonne, die mit hellem Gold den Lotusteich durchdringend alsobald sieht, welche Knospen ihren Strahlen sich eröffnen werden, welche andern noch sich nicht gehoben aus dem Grund empor, da sprach er himmlisch lächelnd, ja, ich will das Wort verkünden. Wer da hören will, den will ich kennenlehren, das Gesetz. Hernach begab er sich, erzählten sie, zu jenen Hügeln gen Benares, wo die fünf er lehrte, zeigend, wie Geburt und Tod vernichtet werden müsste, wie es kein Verhängnis für den Menschen gibt, als die vergangenen Taten, die für ihn nur Hölle das ist, was er selber tut, und wie kein Himmel unerreichbar ist für solche, deren Sünd und Leidenschaft bezwungen schlummert. Also predigt er am 15. des Monats Baisha, nachmittags, und die Nacht war voll der Mond. Doch von den Rishis kam Kandinya als erster die vier großen Lehren der Erkenntnis an und schritt den rechten Pfad. Ihm folgten dann Bhadraka, Asyavit, Vasava, Mahanyama. Weiterhin im Wildpark zu den Füßen Buddhas saß mit 54 edlen Herrn der Prinz Yasad und lauschte der gesegneten Belehrung unseres Meisters, ehrte ihn und folgte seinem Weg. Da sprosten auf Fried und Erkenntnis einer neuen Zeit, die jedem nun gekommen, der sie hört, so wie die Blumen sprießen und das Gras, wenn Wasser glitzernd durch die Wüste rinnt. Und diese 60, so erzählten sie, entsandte Buddha, als vollkommen er in Selbstbeherrschung sie gemacht und frei von Leidenschaften, dass den Weg zum Heil sie lehren sollten. Selber wandte sich der Allgeehrte von Isipathan und von dem Wildpark weiter südenwärts nach Yashti und zu Bimbisaras Reich. Dort lehrt er viele Tage und hernach bekehrte sich der König und sein Volk und nahm die Lehre von der Liebe und dem rechten Leben an. Auch schenkte er aus freiem Willen unserem Herrn, indem er Wasser goss auf Buddhas Hände aus, den Bambushain, genannt Veluvana, mit Bächen, Höhlen und mit lieblichen bebuschten Plätzen, drin der König ließ sich aufrichten einen Stein, der also sprach: Yedharma hetubabhava, yesan hetun tadagato, aha yesan cha no nirodho, evan vadi maha samana. Was das Leben hält gesund, gab Tathagato hier uns kund. Was vom Erdenleid uns heilt, hat der Herr uns mitgeteilt. Und in dem Garten, sagten sie, da fand sich ein von edlen Hörern bald ein Kreis. Dort weiß und machtvoll sprach der Lehrer und gewann sich jedes Herz, das ihn vernahm, so daß 900 jenes gelbe Kleid annahmen, so wie es der Meister trägt, und sein Gesetz verkündeten der Welt, und dieses war das Wort, mit dem er schloss: Sabba papasa akarana, kusalasa upasampada, sahita pariodapanan, etan buddhanusasnan. Sünde schwillt von böser Tat, gute Tat befreiend wirkt, böses Scheu mit weisem Rat dich regier, dies ist der Pfad. So endeten die Männer den Bericht. Mit Gaben lohnte die Prinzessin sie und holdem Dank, vor dessen Lieblichkeit der Edelsteine Glanz erblich. Allein auf welchem Wege wird mein Herr uns nahen? So fragte sie. Die Antwort lautete: Wohl 60 Jojana sind's von dem Tor der Stadt bis Rajagriha, und von dort läuft am Fluss Sohn und den Hügeln hin bis hierher ein bequemer Weg. Wir sind mit unseren Ochsen, die 8 Kos am Tag durchschreiten, hergereist in einem Mond. Als des Königs Ohr vernahm den Bericht, sandt edle Herren er seines Hofes aus, 9 Einzelboten wohlberitten, und ein jeder sollte diese Meldung tun. Suttadana, der König, näher jetzt um 7 lange Jahre seinem Grab, in deren Lauf er niemals aufgehört, nach dir zu suchen, banger sehnsuchtvoll, er bittet seinen Sohn, dass er zurück in sein Besitztum kehre, zu dem Thron und seinem Reich, des Volks verlangend hart, sonst stirbt er wohl und sieht dein Angesicht nicht fürder dar. Und auch Yasodhara entsandte 9 der Reiter und gebot zu sagen: Deines Hauses Herrscherin, die Mutter Rahulas, sehnt sich zu schauen dein Antlitz, wie sich nach dem Mond zu Nacht erblühend sehnt das bange Herz der Nachtviole, wie die Knospe des Ashoka eines Mädchens Fuß ersehnt. Hast du gefunden mehr, als du verlorst, verlangt sie bittend ihren Teil daran und Rahulas, am meisten doch dich selbst. So eilten denn die Sakya-Edlen fort, doch es geschah, dass ihrer jeder auf den Lippen seine Botschaft um die Zeit betrat den Bambusgarten, wo der Herr zu lehren pflegte, und sobald sie ihn gehört, vergaßen alle sie ihr Wort, und an den König wie an sein Gebot schwand ihnen die Erinnerung, ja selbst an die betrübte Fürstin, wie verzückt nur auf den Meister schauten sie, und wie gefesselt hing ihr Herz an seinem Wort, gebietend, mitleidsvoll, vollkommen, rein, wie es von jenen heil'gen Lippen strömt, erleuchtend alle. Sieh, der Biene gleich, die heimwärts eilt und nun den Jasmin rings erblickt, in seine süßen Düfte spürt, mag auch mit Honig sie beladen sein, Mag nah die Nacht ein Regen sein, sie wird es nicht beachten. Sie muß ungedingt verweilen an den Blüten wundervoll und ihren Nektar schlürfen, also auch mit diesen Boten war's. Der eine wie der andre, als er hörte Buddhas Wort, ließ fahren seines eil'gen Rittes Zweck und mischte unbesorgt sich mit dem Zug, der unser Meister folgte. Darum sandt Udayi aus der König seines Hofs, den Obersten und Treuesten, Spielgenoss Siddharthas einst in glücklicherer Zeit. Der pflückte, wie er nah zum Garten kam, im Walde Baumwoll und verstopfte sich des Ohres Pforten. So kam er ans Ziel, vermied des Orts erhabne Gefahr und bracht des Königs und ihre Botschaft. Da neigte sanft das Haupt der Herr und sprach vor allem Volk: Ich komme sicherlich, denn meine Pflicht ist's, wie mein Will es war, lasst niemand Ehrfurcht zu bezeigen je versäumen denen, die das Leben ihm geschenkt. Das ist der rechte Weg, wodurch hinaus ihr über Tod und Leben kommt. Wenn ihr haltet mein Gesetz, euch von vergangenen Missetaten reiniget und keine neue Sünde fügt hinzu, so kehrt ihr sicher im gesegneten Nirvana ein, vollendet in der Lieb und ihren Werken. Doch dem Könige und der Prinzessin meldet, dass ich nun mich auf den Weg begebe. Daraufhin bereitet alles festlich zum Empfang des teuren Prinzen das erfreute Volk, die weiße Stadt, Kapilavastu und das ganze Land. Am Tor nach Süden hin errichtet man ein leuchtend Lustgezelt mit Pfosten, die begrenzt von Blütenschmuck, mit seidnen Wänden, rot und grün, mit Gold durchwirkt. Die Straßen auch bestreute man mit duftigen Zweigen von dem Mangobaum und schüttet ganze Körbe in den Staub von Sandel und Jasmin. Es flatterte der Fahnen Pracht, und für den Tag, da er erscheinen würde, war vorherbestimmt, wie viele Elefanten an der Furt sein harren sollten, königlich geziert mit Silbertroddeln, goldenem Rüsselschmuck, und wo die Trommeln ihr »Siddhartha kommt« laut dröhnen sollten, wo die edlen Herren absteigen sollten und ihm huldigen, und wo die Tänzerinnen unter Sang und Tanz ihm Blumen streuen sollten, dass sein Ross bis zu den Knien schreiten sollt in Rosenduft auf reich geschmücktem Pfad, indes die Stadt von hoher Freude und Musik erklang. So war's befohlen, und gespannt war jeden Morgen aller Ohr, den ersten Trommelschlag zu hören, der verkündete: Jetzt kommt er! Doch es trug sich zu, dass eifrig ihn zuerst zu sehen, Yasodhara in ihrer Sänfte sich zum Stadtwall tragen ließ, wo sich erhob das Prachtgezelt. Es lachte ringsumher ein Garten schön, Nikrota zubenannt, umschattet von dem grünen Fächerwerk der Dattelpalmenwipfel, neu geschmückt und heiter mit gewundenen Gängen und mit Hügeln, die von Frucht und Blumen voll. An ihrem Fuße lief die Straße nach dem Süden, Blatt und Blüten einerseits, doch andererseits der Vorstadthütten, wo die armen Leute hausten, vor dem Tor ein duldsam niedrig Volk, von dem schon die Berührung einen Kshatriya befleckt und einen Brahma-Priester. Dennoch war auch dieses von Erwartung ganz erfüllt, stand vor der Sonne auf und spät entlang die Straße, stieg auf Bäume, wenn nur fern ein Elefant trompetete und wenn des Tempels Trommel klang. Wenn niemand dann sich zeigte, mühten sie sich kümmerlich, den Prinzen zu erfreuen, fegten rein die Schwelle ihres Hauses, steckten aus die Fahnen, fertigten Girlanden aus gerippten Feigenblättern, putzten neu den Lingam, kleideten mit frischem Grün, was welk schon war von gestern, fragten auch stets jeden, der des Wegs gegangen kam, ob er gehört nichts habe auf dem Weg von dem erhabenen Siddhartha. Die bemerkte die Prinzessin, als gen Süd gewandt mit lieblich sehnsuchtsmattem Blick sie harrte, ihnen gleich und gleich wie sie der Wandrer Worten lauschte, ob sie wohl Gewisses melden könnten. So geschah's, dass einer langsam mit geschornem Haupt sich naht, ein gelbes Kleid geworfen um die Schultern und gegürtet, wie es ist, ein Eremit. Er hatte in der Hand die irdne Schale, der Melone gleich geformt, sanft hielt er an bei jeder Tür, nahm dankend die gewährte Gabe hin, schritt ruhig weiter, wo ihm keiner gab. Zwei Männer folgten ihm im gelben Kleid, doch er, der eines Bettlers Schale trug, schien so ehrwürdig und so königlich, und wie er ging, war die Erscheinung so gebietend, und der Augen heilger Glanz rührt alle so, dass wer ihm Gaben reicht, erstaunt ihm blickt ins Antlitz. Einige sich neigten ehrfurchtsvoll, und andere fortliefen, um zu holen bessere Geschenke, nur bedauernd arm zu sein. Bis langsam jede Gruppe, Mann und Weib und Kinder, auf dem Wege seinem Fuß sich anschloss, hinter vorgehaltener Hand im Flüstertone fragend: »Wer ist dies? Wann schaut ein Rishi also aus?« Doch als dem Zelt er nahte mit gemessenem Schritt, sieh da! Es tat sich auf das seidne Tor und unverschleiert stand Yasodhara in seinem Weg und rief: »Siddhartha, Herr!« Die Augen öffnend weit und überströmt von Tränen breitet aus die Arme sie, sank dann zu seinen Füßen schluchzend hin. In späterer Zeit, als längst die Weinende des Heiles Pfad beschritten, fragte man den Herrn, warum, da er doch frei zu sein gelobt von irdschen Leidenschaften und von der Berührung blumenweich und doch so eindrucksvoll von einer Frauenhand, er doch geduldet die Umarmung, da erwiderte der Meister: »Es erträgt die größere Liebe wohl die kleinere, nur so erhebt sie sie zu lichtern Höhen. Tragt Sorge nur, dass niemand, der entrann den irdschen Banden, mit der Freiheit prahlt und Seelen, die gebunden, noch verstört. Frei seid ihr nur, um auszubreiten durch Geduld der Freiheit reich, die Herzen euch gewinnend für der Weisheit holde Kunst. Drei Zeitabschnitte sind's voll langer Mühen, durch die zur Freiheit kommen Bodhisatz, die Retter sind für diese dunkle Welt. Der erste ist nach dem Entschluss genannt, nach dem Versuch der zweite, jene Bahn zur Buddhaschaft zu gehen. Der dritte ist benannt nach der Erwählung. Ich war einst in des Entschlusses Zeit, erstrebte wohl das Gute, suchte nach der Weisheit auch, doch war versiegelt mir der Augen Licht. Wollt ihr die Samenkörner zählen dort am Kastorstrauch? So oft erschien aufs Neu die Regenzeit, seit ich ein Kaufmann war und Rahm im Namen haust am Küstenland, das gegen Lanka hingehen Süden schaut, wo sich die Perle birgt im Meeresgrund. Auch wohnt in jener fernen Zeit mit mir in unserem Haus am Meer Yasodhara, so hold wie jetzt, und Lakshima war ihr Nam, und ich entsinne mich, wie ich von dort Gewinn zu suchen auszog, denn gering und arm war mein Besitz. Doch lag sie viel mir an mit Tränen, ernster Ahnung voll, ich solle bleiben, nicht zu Land und Meer Gefahren trotzen. Wie kann Liebe, was sie liebt, verlassen, klagte sie, doch ich zog wagend in die Mehrung kühn hinaus, nach Sturm und Müh und tödlich schwerem Kampf mit Ungeheuern aus der Tiefe und nach leidensvollem Suchen ohne Rast von Mitternacht bis Mittag, da gewann ich eine Perle glänzend wie der Mond, wie sie nur Könige kaufen können, wenn sie ihren Schatz entleeren. Da kam ich zu meinen Hügeln froh zurück, allein gelagert hatte sich die Hungersnot mit Qualen über alles Land. Ich fand auf meinem Heimweg keine Stätte zur Erquickung und erreichte kaum mein Tor, nach Nahrung lechzend, eingebunden doch im Gürtel war der weiße Meeresschatz, allein auch dort war keine Speise mehr. Und auf der Schwelle lag dem Tode nah, verlangend nur nach einem Stücklein Brot mit sprachberaubten Lippen, sie, für die ich mich bemühte, mehr als für mich selbst. Da rief ich, gibt es einen, der noch Brot besitzt? Hier ist ein ganzes Königreich als Lösegeld nur für ein Leben hier. Gebt Lakshmi Brot und nehmt die Perle hin. Darauf von seinem Vorrat brachte mir das allerletzte einer, Hirsekorn, 3 Maße, und ich gab das Kleinod ihm. Doch Lakshmi lebt und haucht aufs Neu erweckt zum Leben. Wahrlich, du hast mich geliebt. Da gab ich meine Perle hin mit Recht, zu trösten Herz und Sinn, sonst ohne Trost. Doch diese reinen Perlen, die ich mir als letzt und größte Ernt aus tiefem Grund am Meeresgrund gewonnen jetzt die 12 Nidanas und des höchsten Guts Gesetz, die können nimmer sich erschöpfen, noch verdunkeln und erfüllen desto mehr vollkommener Schönheit Glanz, je mehr man sie freigebig spendet. Denn wie sich verhält zu Meru-Berge jener Hügel, den die kleinen Ameisen aufgehäuft, wie sich zum uferlosen Meer ein Tröpfchen Tau verhält, das in die Fußspur eines Rehs getropft, so war, was damals ich dahingegeben, gegen das, was ich jetzt den Menschen gebe. So war weiter auch die Liebe jetzt mir frei von Sinnenwerk und neigt in Weisheit sich hernieder zu dem schwächern Herzen. So nur, sanft geführt, tat schön Yasodhara den ersten Schritt auf rechter Bahn zu Fried und Seligkeit. Doch als der König hört, auf welche Art Siddhartha käme, in missfarbnem Kleid des Bettelmönchs geschoren, wie er hin die Schale streckte, Brocken von dem Mahl der niedern Kaste einzusammeln, da trieb Zorn und Schmerz ihm aus dem Herzen fort die Liebe. 3-mal spie zur Erde er, rauft seinen Silberbart und schritt davon, und zittern folgten ihm die edlen Herrn. Mit finstrer Stirne stieg er auf sein Ross, gab ihm die Sporen und in schnellen Ritt tost er von dannen Grimm erfüllt, so daß in Straßen und in Gassen sich das Volk verwunderte und kaum den Atem fand zu sagen, »Seht, der König, neiget euch!« Bevor die wilde Jagd vorbeigesaust, doch wie er um des Tempels Ecke kam, wo man das Südtor sieht, begegnet ihm ein mächtiger Menschenschwall, und immer mehr von allen Seiten strömte zu das Volk, bis vollgepfropft die Wege und versperrt von jener ungeheuren Menge, die sich drängt und wuchs, beständig folgend ihm, des Aug in heitrer Ruh begegnete dem Blick des alten Königs. Und der Zorn des Vaters fand nicht länger Leben, als die sanften Augen Buddhas ehrfurchtsvoll gerichtet auf sein zürnend Angesicht, in stolzer Demut sank er hernieder, dann zur Erd, die Treue zu erweisen sogleich. So rührend war's, den Prinzen so zu sehen, ihn zu erkennen ganz und um sein Haupt die Glorie zu schauen, die weit überstrahlet allen irdschen Prunk und seine stille, hehre Majestät, die allen Menschen ihm zu folgen zwang. Trotzdem brach aus der König: Endet so, dass heimlich schleichend in sein Reich sich stiehlt der edle Prinz Siddhartha, angetan mit Lumpen und Sandalen wie ein Mönch das Haupt geschoren, dass er Nahrung heischt vom niedern Volk, der wie ein Gott gelebt? Mein Sohn, der Erbe ungemessener Macht von Königen Erbe, die nur mit der Hand zu winken brauchten, um zu haben, was die Erde bieten konnte, oder was beflissenen Dienstes Eifer bringen kann. Du hättest kommen sollen mit der Pracht, die deinem Stande ziemt, umgeben von der Speere Blitzen und mit stampfendem Gefolg zu Ross und Fuß. Sieh her, es hat gelagert auf der Straße all mein Heer, auf dich nur harrend, und die ganze Stadt hat dich am Tor erwartet. Wo hast du geweilt all diese schlimmen Jahr hindurch, indes dein Vater trauervoll die Last der Krone trug? Auch diese hier, gelebt hat sie, wie Witwen pflegen, freudelos, sie hörte nimmer Sang noch Saitenspiel, noch trug sie Festgewand seitdem, bis jetzt, wo sie in goldenem Kleid willkommen heißt, daheim den Bettlergatten im Gewand aus gelben Fetzen. O mein Sohn, warum ist dies geschehen? Mein Vater, klang's zurück, so ist es Brauch bei meinem Stamm. Deinem Stamm, erwidert ihm der König, weist wohl auf seit Mahasamad 100 Throne, doch nicht eine Tat wie die. Von sterblicher Abstammung sprach ich nicht, versetzte darauf der Meister. Nein, von unsichtbarem Stamm der Buddhas, die gewesen sind und die in Zukunft werden sein. Von diesen bin ich einer, was sie taten, tu ich auch. Und wohl geschah's vor Zeiten schon wie jetzt, dass an dem Tor in kriegerischem Glanz ein König seinem Sohn begegnete, welcher, obgleich ein Prinz, doch das Gewand des Eremiten trug, dass dieser dann zwar mächtiger als die größten Könige in ihrer Macht zum Heiland ausersehen durch Lieb und Selbstbeherrschung für die Welt, sich neigte wie ich jetzt und demutsvoll in Liebe bot, da wo er Schuldner war für Lieb und Güte, von der Erstlingsfrucht des Schatzes, den zur Heimat er gebracht, dasselbe biet ich jetzt. Da frug erstaunt der König: Welchen Schatz? Und unser Herr erfasste sanft die königliche Hand, und während so sie ehrfurchtsvoll begrüßt, durchwandelten die Straßen, einerseits der König, die Prinzessin andererseits, inmitten Buddha, sprach von allem er, was uns zum Frieden führt, zur Reinigung der Herzen leitet, zur erhabenen vierfältigen Wahrheit, die umschließend fasst jedwedes Wissen, wie das weite Meer von dem Gestad umschlossen wird. Die acht gerechten Regeln, welche jedermann, sei's König oder Sklave, auf den Weg zum Pfad verhelfen der Vollkommenheit. Der hat vier Stufen und Gebote acht. Wer ihnen nachlebt, mächtig oder auch gering, ob weiß, ob ungelehrt, ob Mann, ob Weib, jung oder alt, wird, sei es früh, sei es spät, entfliehen des Lebens Kreislauf und eingehen zu Nirvanas Seligkeit. So traten ein sie in das Schlossportal, Suddhodana mit zornentwölkter Stirn, die mächt'gen Worte trinkend, hatte selbst des Buddhas Bettlerschale in der Hand, indes ein neues Licht verklärend in den holden Augen schön Yasodharas erstrahlte und durch Tränen sonnig schien. Also beschritten jenen Abend sie den Pfad zum Frieden und zur Seligkeit.